Hallo und herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Folge 47. Ich grüße euch hier, Simon, bin ich am Mikrofon und grüße euch, liebe Hörenden, an den Empfangsgeräten. Ich bin heute etwas melancholisch gestimmt, sagen wir mal, durch das Wetter. Es ist Sonntag. Sonntag ist nicht sowieso immer deprimierend. Alle Geschäfte haben geschlossen, verstehe ich gar nicht, wieso man das nicht auch wie in anderen Ländern macht, wo in Italien zum Beispiel, wo die Supermärkte offen haben, glaube ich. Aber egal. Das Thema, das ist ja immer noch das Gleiche und das lässt mich nicht los. Aber heute will ich es abschließen. Corona müssen wir heute wirklich hinter uns lassen, wenn es geht. Weil, ja, ich habe davor wieder Twitter aufgemacht, nur um mal so die Stimmung zu testen. Wie ist die Lage im Lande? Und ja, ich weiß nicht. Twitter ist halt so ein Unterhaltungsmedium. Ja, ist ja schön, dass Leute da ihre Zeit verbringen und gute Sprüche machen. Aber sie sind ja nicht mal gut meistens. Und als politisches Informationsmedium ist der Nutzen jedenfalls gleich null oder eher negativ, wenn man es genau nimmt. Von dem her sage ich halt, ist es eben dieser richtige Ansatz, gleich auf Trollerei zu setzen. Das Themenkomplex hatten wir hier auch schon durch Marlon Grons Buch. Aber nein, heute muss ich jetzt wirklich mit diesem Thema zu Rande kommen, was mir so auf der Leber liegt. Und was ich auch mal versucht habe, mit Freunden zu besprechen. Aber ja, da merke ich schon, ich will eigentlich auch gar nicht drüber reden. Es ist zu polemisch und das finde ich dann schon bedenklich. Wenn ich auch dieses Gefühl habe, dann wird es den meisten Leuten auch so gehen, dass sie sagen, ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren. Ich will nicht unterschiedliche Meinungen austauschen, selbst mit Freunden, wo ich weiß, sie sind vielleicht ganz gewogen, mir zuzuhören oder sich damit zu befassen. Aber zumindest mit dem einen habe ich über die Sarah Wagenknecht-Videos gesprochen und mir nochmal ein Video von ihrem Kanal angeschaut, wo sie auch über Corona gesprochen hat. Ja.
Hat sie was gemacht?
Aber es soll hier in meiner Perspektive ja nicht um Corona gehen, sondern um diese grundlegende Gesundheitsfrage. Die Frage, wie Agamben es formulieren würde, ob sich dieses Dispositiv der Biosicherheit langsam zum vorherrschenden Dispositiv der Politik entwickelt hat, dass die Biosicherheit an oberster Stelle steht und wir als Bürger eigentlich nur noch als biologische Körper mitzählen. Und es darum geht, statt ein Recht auf Gesundheit, eine Pflicht zur Gesundheit einzuführen. Die Biosicherheit, also das oberste Ziel. Und da geht es nicht darum, dem Einzelnen zu überlassen, wie gesund er leben möchte, sondern man hat grundsätzlich die Pflicht zur Gesundheit, weil sonst würde man ja auch die Mitmenschen gefährden. Und das will man ja wohl nicht. Warum eigentlich nicht? Warum geht man davon aus, dass ich so mitfühlend bin und da gegenüber meinen Mitmenschen nur wohlwollende Gefühle hege? Also ja, ich sehe mich nicht als Psychopath, aber denke so, ja, denke so, dass man die Menschen, die man so selber kennt, ja, dem gegenüber ist man vielleicht so, dass man, wenn man denen auch ins Gesicht schauen muss, ja, darauf kommt es doch an, dann wird man sich auch ein bisschen um sie sorgen und wird sagen, okay, ich will auch, dass es dir gut geht, aber auch nicht zu viel mitbekommen. Wie Bataille das schrieb, ist es auch ganz gut, dass man nur in der Liebe mal mitbekommt, dass eigentlich der einzelne Teil der ganzen Menschheit ist und dass man mit der mit allen anderen Menschen verbunden ist durch diese universelle Erfahrung des Menschseins, aber eigentlich auch ganz gut davon nicht so viel mitzubekommen und nur in der Liebe mal da diese Verbundenheit zu dem anderen Wesen zu fühlen, aber sonst auch lieber nicht. Und ja, das finde ich schon einen guten Gedanken. Diese Leute, diese anonyme Masse, 18 Millionen Deutsche, nee, ich fühle nicht, dass mich da irgendwas mit denen verbindet, jedenfalls nicht mehr als mit dem Rest der Weltbevölkerung. Und von dem her ist diese ganze gesamte politische Diskussion eigentlich aus meiner Sicht schon völlig völlig vom falschen Ende her aufgezäunt, wenn es immer darum geht, ja, aber es ist doch legitim, erstmal nur an das eine Volk zu denken, daran, dass es unseren Bürgern gut geht. Nee, sehe ich nicht so als legitim, sehe ich nicht so als als validen Ansatzpunkt für politisches Denken. Aber okay, ich muss hier wirklich mal in ein anderes Tempo kommen. Ich muss hier jetzt mal Strecke machen, weil sonst, ja. Hier, erstes Lied spielen und da kann ich nur sagen, hier kann ich offenbaren, dass ich jetzt vergeben bin und in einer festen Beziehung bin. Ja, das deshalb braucht ihr euch jetzt nicht mehr melden wegen Dates, was ich da einmal gesagt hatte, wo sich aber leider niemand gemeldet hatte. Gut, jetzt ist es soweit und meine Freundin, das, was unsere Beziehung, glaube ich, stärkt, was die Basis ist, ist auch dieses Revolutionäre, dass sie auch eine Revolutionärin ist und ja, wir diese politische Überzeugung teilen. Ich weiß nicht ganz, warum ich hier so leise bin. Ja, auch wenn sie aus Peru kommt, ist sie kommt aus Peru und ist erst seit ein paar Monaten hier in Deutschland. Und es ist aber doch trotzdem auf der ganzen Welt gleiche Situation für uns Proletarier, dass wir uns eigentlich dieser Realität stellen müssen und zur Revolution aufrufen müssen. Und ja, von dem her ist meine Bemerkung zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, sich auf dieses 80 Millionen Volk zu berufen, weil ich sehe nicht, was soll mich mit dem Milliardär hier verbinden, der nicht mehr arbeiten muss, der von seiner Rente, von seinen Zinsen leben kann. Da verbindet mich mehr mit den Proletariern in Peru, auch wenn die natürlich einen anderen Lebensstandard haben, aber trotzdem sind sie ja prinzipiell in der gleichen Position wie ich, dass sie ihre Arbeitskraft so verkaufen müssen. Und dass es diese Spaltung in der Gesellschaft anhand dieser materiellen Grenzlinien, die einen können sich schon auf die Einnahmen verlassen von ihrem Kapital, das sie bereits haben, und die anderen müssen sich weiter verkaufen und so prostituieren auf dem freien Arbeitssklavenmarkt. Und das ist also die Grundlage unserer Beziehung, hier dieses revolutionäre Feuer. Und ja, ich glaube, das ist einfach, was hilft, wenn man da ähnliche Interessen hat und Dinge, über die man gerne redet. Aber ja, selbst wenn nicht, sage ich, warum nicht, es einfach mal probieren mit der Liebe, auch wenn so den Eindruck macht, es würde sonst gar nicht zusammenpassen, rational gedacht, macht es gar keinen Sinn. Mit dieser Verbindung würde ich sagen, doch, kann man sich mal drauf einlassen mit der Liebe, weil wie gesagt, da sollte man auch nicht so gesundheitsorientiert rangehen, so, ja, nach der perfekten, rationalen Beziehung suchen, sondern nein, sich vielleicht da einfach mitreißen lassen von dem, von der Schönheit des Tages, von der Liebe des Tages. Und damit spiele ich einfach das erste Lied hier von SDP. Nicht SPD natürlich, nicht die Verräterpartei, sondern SDP heißt hier der Interpret. Und das Lied heißt, eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben. Ja, eigentlich weiß ich auch nicht, ob ich das hier offenbaren wollte im Podcast. Aber jetzt war es sich so angefühlt, weil ich es auch im Spanischen schon gemacht habe. Weil das ja auch wichtig ist, nachdem ich vorher so oft das gesagt hatte, wie ich Single war. Oder in Folge 13 hatte ich es gesagt, im spanischen Podcast auch mal. Da war das, wo ich dazu aufgerufen hatte, die Mädchen können sich gerne melden, falls sie ein Date ausmachen wollen. Ja, deshalb auch wichtig, hier das nochmal einzuordnen, auch wenn ich natürlich selber von der Polygamie überzeugt bin, jetzt im Moment ist da nicht die beste Zeit, um daran zu denken, um daran, ja, für mein persönliches Leben zu denken. Aber deshalb muss ich ja weiter an dieser Liebestheorie arbeiten, weil das ist auch die wirkliche Arbeit für mich. Auch, ja, das, glaube ich, ist auch wichtig in der Liebe. Nur wenn man eine erfüllende Arbeit hat, kann man auch selber so ausgeglichen sein und ein guter Partner sein. Ja, ich glaube schon, dass längerfristig schwierig wird, wenn man arbeitslos wäre, dass man dann auch eher mies gelaunt ist. Und ja, aber gut, da will ich jetzt nicht zu viel sagen, sondern nicht hier die Arbeitslosen stigmatisieren. Natürlich sind die auch genauso liebenswert und liebesfähig. Nur sage ich halt, was ich letzte Folge schon meinte, diese eigentliche Liebe entspringt auch aus der Freude zur Arbeit, wenn man da was hat, was man so liebt zu tun. Und das ist halt das Problem im Kapitalismus für wenige Menschen möglich. Aber einige, wie die Künstler, geben sich eben nicht zufrieden, damit zu sagen, ja, aber der Lohn rechtfertigt es doch, dass ich mich hier so schinde, ohne dabei wirklich Lust zu empfinden. Aber einige sagen eben nein, nur wenn der Lohn selbst schon die Arbeit, wenn die Arbeit selbst schon der Lohn ist, nur dann geben wir uns mit dieser Arbeit zufrieden. Und der Lohn darf nicht nur monetäre Natur sein, sondern der Lohn muss wirklich schon diese Ausübung der Arbeit selbst sein. Das schrieb Friedrich Nietzsche da auch in diesem Buch, Die fröhliche Wissenschaft. Aber jetzt geht's los mit diesem Lied. Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben. Und danach geht's richtig los, ja.
Gegenseitig raus oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus? Bin ich bald wieder allein? Ey Schatz, krass, ich halt's fast nicht mehr aus. Du küsst meinen Bauch und ich deinen auch. Und mein kleines Herz bounzt, es ist fast wie ein Traum. Und ich liebe den Sound von deinem Herzen, wenn es schlägt und bist du erregt und es pocht noch krasser, als wenn deine schwarzen Augen glänzen. Hab ich mal wieder richtig Bock auf mit dir Schule schwänzen. Ein bisschen Tequila mit kleinen Gläsern klappern. Dann sing ich für dich Lieder von Liebe und fang wieder an zu sabbern und fall über dich her, denn ich begehre dich sehr. So geht das hin und her, ich brauch dir nicht zu erklären, wie schön das wär, so für immer.
Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben, nur in Nightclubs rappen und so sollte es bleiben. Doch du machst ihn schmalzig und er wird zum Poet. Nur seine Hoes und Homeboys vermissen den Proleten. Und du weißt,
dass ich immer da bin, dir gehört mein Gentle Charm. Häng dich an meine Oberarm, steck dich hinter mir. Mach dein Herz auf, bevor ich dir was tu. Reiß ich mir meins raus.
Reiß ich mir meins raus.
Nicht immer drauf, doch für immer auf dir. Wenn ich auf Knien drauf, bitte glaubst du mir. Ich hör auf mit dem Rauchen, ich weiß bloß noch nicht wann. Du darfst mich zusammen stauchen und strauche ich dann. Streng ich mich noch mehr an, ich bin mir selber egal. Ich bin der falsche Mann für die richtige Frau. Doch das kleinste Übel, das man finden kann.
Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben, nur in Nightclubs rappen und so sollte es bleiben. Doch du machst ihn schmalzig und er wird zum Poet. Nur seine Hoes und Homeboys vermissen den Proleten. Und du weißt,
dass ich immer da bin, dir gehört mein Gentle Charm. Häng dich an meine Oberarm, steck dich hinter mir. Mach dein Herz auf, bevor ich dir was tu. Reiß ich mir meins raus.
Reiß ich mir meins raus.
Ja, häng dich an und versteck dich hinter mir. Häng dich an meinen Oberarm, genau. Das reicht dann hierzu. Vielleicht kann ich den Text nochmal kommentieren, wenn wir auf die Liebe zurückkommen. Jetzt geht es weiter hier mit Corona. Was ich meinte mit Sarah Wagenknecht, genau das habe ich mir nur mal angeschaut. Ihr Video, sie war auch in Talkshows, aber dafür habe ich keine Zeit. So ein Schwachsinn, Talkshows. Nein, aber Sarah Wagenknechts Kanal auf YouTube. Da habe ich nur mal ein paar Sachen rausgeschrieben hier. Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt Sinn macht. Ja, doch, ich denke schon, diese Frage nämlich steigen wir hiermit einfach ein. Dann geht es weiter mit Agamben. Hoffentlich kommen wir dazu, ja. Hier die Langzeitfolgen sind natürlich dieses Thema, das durch Kimmich aufgebracht wurde. Kimmich, der Bayern-Profi, der sich nicht impfen lassen will und das mit diesen Langzeitfolgen, unbekannte Langzeitfolgen begründet. Eine völlig nachvollziehbare Begründung, sagt Sarah Wagenknecht. Ja, weil die Impfstoffe schlicht ist jetzt ja noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt und man schlicht das nicht absehen kann, wie bei anderen Impfungen. Und dann wird so getan, als sei Kimmich hier ein Schwurbler und ja, das sei völlig aus der Luft gegriffen mit den Langzeitfolgen. Dabei legt Wagenknecht hier klar dar, dass es schon bei anderen Impfungen, wie zum Beispiel einer AIDS-Impfung, Nebenwirkungen gab, die erst 1,5 Jahre später dann aufgetreten sind, beziehungsweise erst dann hat man durch Studien gemerkt, dass diese Impfung eigentlich das Risiko erhöht, an AIDS zu erkranken. Das gleiche bei einer Impfung gegen Denguefieber, eine Krankheit, die auch in Peru, in ganz Südamerika, denke ich, verbreitet ist, dass auch immer wieder zu solchen epidemischen Lagen kommt. Im Sommer wird es von so einer Fliege übertragen, Denguefieber. Und da gab es also eine Impfung, wo man dann auch erst nach 1, 2 Jahren gesehen hat, dass es da noch Langzeitfolgen gibt. Das heißt, das waren die zwei Beispiele, die das Argument schon mal widerlegen, dass es kompletter Schwachsinn sei mit den Langzeitfolgen. Nein, es ist komplett rational, was Kimmich da sagt. Und auch für mich, wo ich so unter 30 bin, frage ich mich schon, was zur Hölle soll das, soll dieser Diskurs hier, wo man so das Gefühl hat, es geht nur noch darum, die Leute irgendwie denen so gut zuzureden, wie kleinen Kindern, ja, lasst euch doch impfen, ja, da können wir euch die Bedenken nehmen, aber wo sind dann die Argumente, um diese Bedenken auszuräumen? Wo wird sich damit auseinandergesetzt, außer dass einfach gesagt wird, es existieren keine Langzeitfolgen, Langzeitfolgen wurden noch nie beobachtet, aber Wagenknecht weist ja auch darauf hin, auf die Verträge natürlich mit den Impfherstellern wie Pfizer, BioNTech, dass da genau natürlich drinsteht, dass diese Konzerne sich nicht haftbar machen für eventuelle Langzeitschäden, dass sie die Käufer des Impfstoffs genau darauf hinweisen, dass Langzeitfolgen auftreten können und es zurzeit nicht absehbar, nicht klar ist und sie aber nicht dafür in irgendeiner Weise haftbar gemacht werden. Das ist ja erstmal auch okay, kann man sagen, okay, ja, dass diese Konzerne nicht dafür haften wollen, aber dann so zu tun, als wäre das völlig so weit hergeholt mit den Langzeitfolgen. Ja, ist dann einfach schade, zeigt das Niveau der öffentlichen Debatte, dass mehr so eine Hexenjagd ist, habe ich das Gefühl, gerade gegen Kimmich dann. Naja, aber dann. Ja, natürlich generell diese Frage mit den Impfstoffen, dass jetzt ein neues Verfahren war mit dem mRNA und dem Vektorimpfstoff. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht genau aus, jedenfalls wies Wagenknecht dann auch noch darauf hin, dass dieser chinesische Impfstoff mit einem herkömmlichen Verfahren arbeitet. Jedenfalls ein chinesischer Impfstoff arbeitet mit diesem Totimpfstoffverfahren und das sei halt schon länger erprobt. Da ja, weiß man halt schon eher, was man bekommt, aber der wird in Europa nicht zugelassen, wahrscheinlich auch aus Verstrickungen mit Konzerninteressen heraus, dass man hier eher die europäischen Unternehmen wie BioNTech fördern will. Und es da halt nicht so sehr um Erwägung zur Gesundheit der Bevölkerung geht, sondern eher, ja, dass man hier nicht den Chinesen auch noch was abkauft und ja, dass hier schon unsere europäischen Unternehmen Gewinn machen. Aber gut, damit jetzt schnell weiter. Genau, der zweite Punkt bei dieser persönlichen Frage, ob man sich impfen lässt. Also ja, ich habe mich impfen lassen. Das hatte ich auch schon mal gesagt auf Spanisch in dieser wunderschönen Ausgabe Nummer 40, glaube ich. Das war wunderschön, dieser Diskurs da am Anfang auf Spanisch. Habe mich impfen lassen, aber bin heute auch eigentlich der Meinung, dass, ja, weiß nicht, ob es so die richtige Entscheidung war, weil ich nicht sehe, was soll dieses Argument sein, was so klar macht, dass es auch für unter 30-Jährige, auch für Leute, die so nichts zu befürchten haben von einer Corona-Infektion, zumindest, ja, kann man sich das selber ja abwägen, dieses Risiko, sich mit Corona anzustecken oder die Nebenwirkung einer Impfung, die auch für einen Tag heftig waren, sage ich ja, auch das, ja, verstehe ich nicht, warum soll das nicht mit einberechnet werden, wenn man so einen Tag sich richtig schlapp fühlt, sich richtig krank fühlt und klar es noch schwere Nebenwirkungen gibt. Aber hier diese Frage, ob man das Virus weitergeben kann an andere Menschen, ist halt auch so eine ungeklärte bzw. umstrittene. Ja, wurde gesagt, die Geimpften geben auf jeden Fall weniger weiter oder haben weniger Viruslast insgesamt und deshalb ja, ist schon sinnvoll, auch für seine Mitmenschen natürlich, um die nicht anzustecken. Will man ja auch für die sorgen, angeblich, und daher ist eine Impfung sinnvoll. Aber auch dieses Argument zerfällt bei genauerem Hinsehen. Zumindest gibt es da verschiedene Studien. Bei einer Studie kam anscheinend raus, dass die Viruslast bei Geimpften genauso hoch ist, nur nicht für die gleiche Dauer. Also für eine kürzere Zeit wird genau die gleiche Viruslast erzeugt und die würden also genau die gleiche Menge an Viren verbreiten wie Ungeimpfte. Und ja, dann für eine kürzere Zeit, also ja, kann schon sein, dass man dadurch ein bisschen weniger weitergibt, aber andererseits habe ich auch gedacht, wenn man dann weniger Wirkung, wenn man weniger Krankheitssymptome hat durch Corona, wenn man jetzt das Virus Interest hat und geimpft ist, geht man ja auch eher raus und verbreitet so das Virus weiter, wo man vielleicht als Ungeimpfter, der dann die Krankheit stärker zu spüren bekommt, dann eher noch daheim bleiben würde. Aber ja, das sind Spekulationen, ist jetzt nicht so wichtig, nur klar zu machen. Hier, bevor ich mich geimpft habe, wollte ich das nämlich genau auch den Arzt fragen, weil das war so das einzige Argument, was mich hätte überzeugen können, dass es jetzt sinnvoll ist, außer natürlich aus Bequemlichkeit, dass ich den ganzen Drangsalieren, den ganzen Schikanen da für Ungeimpfte entgehen wollte. Aber dieses Argument mit der Ansteckung, mit der Weitergabe des Virus hätte mich auch überzeugt. Aber der Arzt konnte mir da auch nichts Genaues sagen und sagen, ja, okay, da hat man weniger, dadurch, dass man weniger Virus irgendwie in sich hat, ja, irgendwie so. Aber das ist mir alles zu unwissenschaftlich. Also das kann doch nicht sein, dass das hier jetzt irgendwie die Basis sein soll, wo ich sagen soll, ich soll mich jetzt hier impfen lassen mit so einem neuartigen Impfstoff. Für mich, aber okay, ist jetzt nicht die Frage, diese persönlichen Fragen. Was Sarah Wagenknecht da noch meinte zu Schulschließungen, sind jetzt definitiv nicht mehr zu rechtfertigen. Es gibt keine Todesfälle bei Kindern, zumindest bei Kindern, die keine schweren Vorerkrankungen haben. Gab es in Deutschland keinen einzigen Todesfall. Es gibt keine Long-Covid-Nebenerscheinungen bei Kindern. Und ja, kann man dann sagen, beim ersten Lockdown im letzten Jahr war es vielleicht noch zu rechtfertigen mit den Schulschließungen, weil die Kinder dann ja auch die Eltern und Großeltern anstecken können. Aber jetzt haben die ja das Impfangebot bekommen. Jetzt kann ja jeder geimpft sein. Also ja, wann soll man dann weitermachen, wenn ich jetzt mit den Schulen? Von dem her ganz klar, das kann es weitergehen. Wer muss dann eigentlich noch vor den Ungeimpften geschützt werden, war diese Frage, die sie stellte. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn doch jetzt jeder das Angebot hatte, sich impfen zu lassen, Ja, aber wer ist denn der jetzt noch geschützt werden soll vor diesen bösen Ungeimpften, die da weiter ungehemmt das Virus verbreiten? Also ist nicht ganz einsichtig, worum geht es hier jetzt eigentlich? Wer soll hier davon profitieren? Das muss man hier eine Bevormundung der Ungeimpften machen, dass man sagt, ja, okay, aber sie selber müssen ja geschützt werden. Oder auch die Geimpften, klar, auch die können sich anstecken. Und ja, sollen jetzt die Geimpften noch weiter über die Impfung hinaus geschützt werden? Also alles ein bisschen unklar. Gut, zu Peru kann ich hier natürlich noch sagen, dass wir da eine Situation haben mit 10% Todesfällen, eine extrem hohe Sterblichkeitsquote, da hatte ich ja früher auch Argentinien erwähnt, was jetzt, glaube nicht ganz richtig war, was ich sagte, dass sie die höchste Sterblichkeitsrate haben, aber auf jeden Fall sind diese Länder in Südamerika da ganz weit oben mit dabei bei der Sterblichkeit durch Corona. Und das liegt natürlich auch an den nicht funktionierenden Gesundheitssystemen. In Peru, ja, denke ich, ist das Gesundheitssystem einfach nicht so dafür ausgelegt, noch nicht mal für eine normale Versorgung der Bevölkerung, geschweige denn von der Pandemie. Also da ist klar, dass einfach Leute deshalb sterben, weil dieses System nicht in der Lage ist, so zu arbeiten. Und das Einzige, was wir mit der deutschen Brille dann dabei denken, ist, ach ja, schade, dass diese Länder so korrupt sind, dass unsere Hilfsgelder da nie ankommen. Und das finde ich halt zynisch, das finde ich halt, ja, ich will nicht mehr leben in so einer Welt, wo das irgendwie normal ist, dass wir sagen, ja, es ist halt so, das ist halt so der Zustand jetzt mit dem Gesundheitssystem in diesen Ländern, da wissen wir auch nicht, was wir machen können. Aber hier irgendwie in Deutschland geht es um jedes einzelne Menschenleben, das wir jetzt retten müssen vor Corona. Aber ja, das heißt, in Peru, in Südamerika kenne ich die Situation auch nicht genauer. Aber ja. Trotzdem glaube ich, auf sehr, sehr viel höherem Niveau, denke ich, ist die Kritik am Krankenhaussystem hier in Deutschland auch richtig. Auch wenn es natürlich grundlegend gut funktioniert mit den Krankenhäusern hier im internationalen Vergleich, ist doch richtig, was Sarah Wagenknecht sagt, dass die Krankenhäuser auch schon in jeder Grippewelle überlastet waren und man sich darüber dann vielleicht mal Gedanken machen sollte, ob das so sein muss, ob man dann nicht über zusätzliche Kapazitäten nachdenken sollte. Und jetzt sind eben generell 4, 5, also nur noch 80% der Intensivbetten vorhanden, die wir am Anfang der Pandemie hatten. Krankenpfleger haben aufgehört, weil sie da, ja, wegen den Arbeitsbedingungen wahrscheinlich auch durch die Pandemie extrem erschwert, dann mit der Überlastung, mit der Arbeitssituation dort. Und deshalb können diese Intensivbetten nicht mehr betrieben werden und wir haben jetzt 20% weniger. Aber für mich ist schon klar, dass das eine politische Aufgabe ist und keine Individualaufgabe von den Menschen, sich jetzt impfen zu lassen, dafür zu sorgen, dass dort leer bleibt in den Intensivstationen, sondern nee, das ist eine persönliche Entscheidung, aber die Politik wäre am Zug hier durch bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen hier, das einfach auszugleichen. Aber okay. Dann die Frage, wie viele Corona-Todesfälle es überhaupt gibt. Oder ja, was Wagenknecht auch meint, ist, dass es ja eine gute Nachricht ist, zu sehen, dass Impfungen wirken. Zum Beispiel in Großbritannien sehen wir jetzt viel weniger Krankenhauseinweisungen und viel weniger Leute in Intensivpflege mit Corona als letztes Jahr. Jetzt also nach der Impfung hat es tatsächlich was gebracht, auch wenn Geimpfte weiterhin auch Corona bekommen können. Trotzdem hilft die Impfung und vor allem natürlich für die besonders betroffenen Gruppen sehr zu empfehlen, für die Älteren und mit Vorerkrankungen. Und in Großbritannien hatte sie da nur erwähnt, glaube ich, 700 belegte Intensivbetten waren das im September, glaube ich, war dieses Video, statt 3000 wie bei der vorherigen Welle. Das heißt also, das wirkt und hat auch einen Einfluss auf die Belegung in den Intensivstationen. Die letzte faktische Frage hier war, wie ist eigentlich die Datenlage, wie viele Todesfälle gibt es jetzt genau durch Corona? Das RKI sagte 46.000, das Statistische Bundesamt 30.000, meinte Wagenknecht, und sie zitierte dann einen Mediziner, der eine Studie durchgeführt hat, wo er zum Schluss kam, 80% der als Covid-Todesfälle registrierten Todesfälle sind gar nicht durch Corona verursacht. Und ja, das wäre schon ziemlich krass, 80%, also falsch, aber unabhängig davon ist ja richtig, was ich letztes Mal sagte, dass zumindest zum Beginn der Pandemie es so war, dass da einfach jeder Tote, der mit positivem Corona-Test als Corona-Toter gezählt wurde, was einfach wissenschaftlich Quark ist, was leicht zu erkennen ist, dass das nicht heißen muss, dass Corona auch die Todesursache war. Und nur darum geht es ja, ob jemand an dieser Krankheit gestorben ist, um abzuschätzen, wie tödlich ist diese Krankheit. Damit lasse ich das hier jetzt von Wagenknecht, das hat mich nur interessiert. Aber ja. Kurzer Einschub hier, was ich hier noch zur Liebe sagen kann, dass diese Themenfindung hier, dass es jetzt mit Corona weitergeht, ist natürlich auch ganz klar so geplant. Da steckt ein tieferer Sinn dahinter, weil es hat so mit dieser Frage der Unkommunizierbarkeit zu tun. Inwiefern ist überhaupt Kommunikation zwischen zwei Menschen möglich? Und ich behaupte einfach, nein, das ist grundsätzlich nicht möglich, außer vielleicht in der Liebe, wenn man so schon sich auf den anderen einlässt und da einfach so bereit ist, alles von ihm aufzunehmen, von seinen Vorurteilen und Ansichten, dann vielleicht, ja gut, da könnte es dann dazu kommen, dass Kommunikation stattfindet. Aber sonst kommt es doch, in sonstigen sozialen Situationen kommt es doch immer wieder zu Missverständnissen. Und diese Missverständnisse wollte ich hier einfach auch provozieren. Einfach aus dieser Überlegung heraus, dass Kommunikation gar nicht möglich ist. Deshalb gleich das polemischste Thema nehmen, das überhaupt denkbar ist. Und sich zu denken, ja, aber ich will auch niemand wirklich erreichen, niemand wirklich über irgendwas aufklären oder überzeugen, sondern einfach diese Überlegung mal so durchführen, wie ist das, warum, vielleicht ist es auch ganz egal, warum soll man immer so Angst haben beim Sprechen, was die anderen denken würden, vielleicht ist es ja wirklich egal und ja, man selber wird sich ja auch nicht so anstrengen, den anderen zu verstehen, außer vielleicht in der Liebe, da ist es dann vielleicht eine ethische Frage zu sagen, ja, aber die Liebe sollte diese Ethik sein, wo wir versuchen, den anderen zu verstehen, aber ansonsten ist es oft auch vergebliche Mühe. Und gut, das nur diese Überlegung hier, dann kannst du jetzt hier weitergehen mit Agamben. Und ich kann hier weiter vorlesen, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. Es ging um diese Frage der Gesundheitsreligion. Wir haben also diese drei konkurrierenden Religionen, die alte Religion, das Christentum, dann der Kapitalismus, der sich auch schon so von Dogmen befreit hat, der sagt, ja okay, einfach was nützt, was Geld generiert, was Gewinn schafft, das geht. Die Ideologie dahinter ist egal, kann auch durch eine kommunistische Partei gemacht werden wie in China. Und dann die dritte Religion ist die Gesundheitsreligion, die sich auch so von festen Dogmen gelöst hat. Und es ging hier um die kultische Praxis, also einfach nur daheim zu sein, sich einzuschließen, das ist schon dieser Kult, der da gefeiert wird, mit dem man bezeugt, ja, ich glaube auch daran, dass die Gesundheit wichtig ist, dass ich ja mich und meine Mitmenschen schützen kann. Und ja, vielleicht ja in einer bestimmten Lage ganz angemessen, vielleicht am Anfang der Pandemie, wenn es noch keine Impfung gibt, wenn noch nicht ganz klar ist, wie ist die Gefährlichkeit dieses Virus. Aber ja, irgendwann dann halt wäre es halt zum normalen Leben zurückzukehren. und einfach, ja, ich würde mir einfach wieder wünschen, in die Discos gehen zu können, die jetzt schon wieder geöffnet hatten, aber viel zu lange Schlangen, habe ich gehört. Ja, das würde ich mir einfach wünschen und ist so der Wunsch hier meiner Generation, zumindest bei meinen Mitbewohnern hier habe ich das gehört, einfach wieder in die Disco gehen und das ist kein so klein zu schätzender Wunsch, kein geringes Bedürfnis, sondern ich denke eher, dass dagegen die Bedürfnisse der Alten jetzt mal zurückstehen müssen, die jetzt ja diese Impfung, dieses Impfangebot hatten. Und ja, weil da in den Diskurs geht es um sozialen Kontakt, da können Liebesbeziehungen entstehen oder auch nur Sexualkontakte für eine Nacht oder auch nur so mal wieder richtig feiern, richtig die Sau rauslassen, egal, einfach, ja, das ist einfach dieses gesellschaftliche, politische Leben und wenn man das ganz suspendiert, dann ist diese Gesellschaft vielleicht nicht mehr mal als menschlich zu bezeichnen, wie Ackermann hier schreibt. Ja, ein Zitat hier nur noch von Stefan Schulz, was er da mal meinte im Neu20er-Podcast. Ja, am Anfang der Pandemie, da hatten wir alle Angst. Aber das lässt sich nicht durchhalten für ein Jahr. Also jetzt braucht man irgendwie eine neue Strategie. Das fand ich so pervers, so verdreht von ihm, als wäre es jetzt was Schlimmes, dass die Angst irgendwann nachgelassen hat vor diesem Virus. Und als müsste man jetzt neue Methoden finden, die Leute irgendwie zu manipulieren, dass sie bloß sich an dieses Dispositiv der Biosicherheit halten. Ja, wie impft man den Leuten das jetzt ein, dass, auch wenn die Angst nachlässt, dass Corona aber trotzdem noch ganz, ganz schlimm ist und es wird ganz, ganz viel tun müssen und jeden Tag daran denken müssen, dass wir als Bürger irgendwie dazu beitragen. Also das ist einfach nur Banane, was Stefan gesagt hat, okay. Und ich weiß auch nicht, ob ich so Angst hatte am Anfang. Nee, vielleicht ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen ja, Neugier, was ist das überhaupt für ein Virus, aber Angst. In dem Sinne, weiß ich nicht, wenn man schon relativ früh die Fakten gekannt hat, eine geringe Letalität, für Jüngere zumindest, hätte ich jetzt um mich selbst nicht so Angst, klar, um Ältere, um meine Oma und so weiter schon. Aber das kann jetzt hier nicht die Handlungsgrundlage sein, zu sagen, irgendwie, wir bauen die Politik auf Angst auf und je mehr Angst die Leute haben, desto besser. Und wenn die Angst nachlässt, oder müssen wir schauen, mit was ersetzen wir die Angst, dann ja, müssen halt solche Anreize her, wie jetzt beim Impfen, dass die Leute wieder ins Restaurant dürfen mit der 2G-Regel, dass Leute, die nicht geimpft sind, gar nicht ins Restaurant dürfen. Das führt für mich schon in so eine faschistische Denkweise, dass wir sagen, wir sondern da die unsauberen Menschen aus unserem gesunden Volkskörper. Die müssen jetzt halt die Konsequenzen tragen, für ihre Ansichten, für ihre Zweifel da an der Sinnhaftigkeit der Impfung. Und ja, die müssen wir das jetzt spüren lassen, dass das nicht die richtige Entscheidung ist, die Impfung zu verweigern. Ja, für mich ist es schon hart, das auszusprechen, aber das sind protofaschistische Überlegungen hier, oder ja, schon Taten, schon, es ist ja schon Realität heute, die 2G-Regel, dass also für Ungeimpfte noch nicht mal mit Test mehr möglich ist, in Restaurants zu gehen. Aber ich setze hier mal weiter an, wo ich letztes Mal aufgehört habe, bei der kultischen Praxis also. Der Gottesdienst muss also ebenso eifrig, aber getrennt auf Distanz praktiziert werden. Ich glaube, bis hierher hatte ich vorgelesen und jetzt geht's weiter. Die kultische Praxis ist nicht mehr ein freier Akt aus eigenem Antrieb, allein Sanktion einer geistlichen Ordnung ausgesetzt. Sondern muss zur verpflichtenden Norm erhoben werden. Das insgeheime Einverständnis zwischen Religion und weltlicher Macht ist sicher nichts Neues, doch nun geht es nicht mehr wie im Fall der Häresie um das Bekenntnis zu den Dogmen, sondern, und das ist ganz neu, ausschließlich um die Feier des Kultes. Die weltliche Macht hat dafür zu sorgen, dass die Liturgie der Religion namens Medizin die jetzt mit dem ganzen Leben zusammenfällt, in der Praxis exakt eingehalten wird. Hier handelt es sich um eine kultische Praxis und nicht um ein rationales wissenschaftliches Erfordernis, was wie unmittelbar einleuchtet. Die bei weitem häufigste Todesursache in unserem Land sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und diesen könnte bekanntlich mit einer gesünderen Lebensweise und mit einer bestimmten Ernährung vorgebeugt werden. Keinem Arzt wäre es jedoch in den Sinn gekommen, diese Lebens- und Ernährungsform, die er den Patienten empfiehlt, könnte Gegenstand einer Rechtsnorm werden, welche gesetzlich verordnet, was man essen und wie man leben soll und welche die gesamte Existenz zu einer Gesundheitspflicht macht. Genau dies ist geschehen, und zumindest einstweilen haben sich die Leute damit abgefunden, als sei es selbstverständlich, auf Bewegungsfreiheit, Arbeit, Freundschaften, geliebte Menschen, soziale Beziehungen, religiöse und politische Überzeugungen zu verzichten. Hiernach bemisst sich, wie sehr die beiden anderen Religionen des Westens, die Religion Christi und die Religion des Geldes, ihren Primat offenbar kampflos an Medizin und Wissenschaft abgetreten haben. Die Kirche hat schlicht und einfach ihre Prinzipien verleugnet und Entscheidendes vergessen. Der Heilige, dessen Namen der jetzige Pontifex angenommen hat, umarmte Leprakranke. Eines der Werke der Barmherzigkeit besteht darin, die Kranken zu besuchen, und die Sakramente können nur bei Anwesenheit gespendet werden. Der Kapitalismus seinerseits nahm, wenn auch unter einigem Protest, Produktivitätsverluste in Kauf, die er nie einzukalkulieren gewagt hätte, vermutlich in der Hoffnung, sich später mit der neuen Religion zu einigen, die in diesem Punkt zu einem Vergleich bereit zu sein scheint. Ja, sehr gut hier, was ich auch schon öfter erwähnt habe, dass also der Kapitalismus hier sich auch mal als die schwächere Religion gezeigt hat. Und wir letztes Jahr auch in der EU einen gewaltigen Wirtschaftseinbruch gesehen haben. Es war also klar, wir können da einen gewissen Wohlstand schon opfern zum Zwecke dieser Gesundheit, die jetzt einfach viel wichtiger ist. Hier weiter im Text. Viertens. Die Religion in Gestalt der Medizin übernahm die eschatologische Dimension vorbehaltlos aus dem Christentum, das sie seinerseits fallen gelassen hat. Bereits der Kapitalismus, der das theologische Paradigma der Erlösung säkularisiert hat, hatte die Idee vom Ende der Zeit beseitigt und durch einen permanenten Krisenzustand ohne Erlösung noch Ende ersetzt. Krise ist ursprünglich ein medizinischer Begriff, der im Werk des Hippokrates den Moment bezeichnet, in dem der Arzt entschied, ob der Patient die Krankheit überlebt. Die Theologen haben den Begriff übernommen, um auf das jüngste Gericht hinzuweisen, das am letzten Tag stattfindet. Betrachtet man den Ausnahmezustand, den wir gerade erleben, zeigt sich folgendes Bild. Die Religion namens Medizin verbindet die fortwährende Krise aus dem Kapitalismus mit der christlichen Vorstellung von einem Ende der Zeit, von einem Eschaton, in der die äußerste Entscheidung immer ansteht und das Ende sowohl überstürzt als auch verzögert kommt, im unaufhörlichen Versuch, es zu beherrschen, ohne seiner ein für allemal Herr zu werden. Es ist die Religion einer Welt, die sich am Ende fühlt und doch, im Unterschied zum hippokratischen Arzt, nicht zu entscheiden vermag, ob sie überleben oder sterben wird. Ja, interessant, Krise war also dieser Moment, wo der Arzt entschied, ob der Patient überlebt. Und so wie der Kapitalismus uns schon daran gewöhnt hat, an eine endlose Krise, also jetzt nicht mehr diese Erlösungshoffnung wie im Christentum davor, sondern nee, endlos Angst vor Krisen, endlos diese Angst, darum geht es ja, Sicherheit ist das oberste Paradigma, weshalb wir hier im Schwarmländle so hart schaffen, dass wir einfach nur sicher sein wollen fürs Alter und einfach dieser brutalen Welt da irgendwie entkommen wollen und sagen wollen, wir können uns doch mindestens eine private Insel schaffen, wo wir von diesen Krisen, den immer wiederkehren, dann nicht mehr so stark betroffen werden. Dann fünftens, ebenso wie der Kapitalismus und im Gegensatz zum Christentum bietet die Religion namens Medizin keine Aussicht auf Heil und Erlösung. Im Gegenteil, die angestrebte Heilung kann nur vorübergehend sein, da der böse Gott das Virus nicht ein für allemal beseitigt werden kann. Im Gegenteil, es verändert sich ständig und nimmt neue, vermutlich riskantere Formen an. Wie die Etymologie des Wortes nahelegt, ist Epidemie zunächst ein politischer Begriff. Als solcher ist sie dabei, zum bevorzugten Terrain der Politik oder der Nichtpolitik weltweit zu werden. Die Epidemie, die wir heute erleben, könnte sogar die Verwirklichung des weltweiten Bürgerkriegs darstellen. der laut den scharfsinnigsten Politologen an die Stelle der herkömmlichen Weltkriege getreten ist. Alle Nationen und alle Völker befinden sich in einem dauerhaften internen Konflikt, weil sich der unsichtbare und ungreifbare Feind, den sie bekämpfen, in ihrem Inneren versteckt. Wie bereits vielfach im Laufe der Geschichte geschehen, müssen die Philosophen erneut in Auseinandersetzung mit der Religion treten, die nun aber nicht mehr das Christentum ist, sondern die Wissenschaft bzw. der Teil davon, der die Form einer Religion angenommen hat. Ich weiß nicht, ob die Scheiterhaufen wieder lodern werden und Bücher auf den Index kommen, doch sicher wird das Denken derer, die weiter nach der Wahrheit suchen und die vorherrschende Irreführung verwerfen, ausgeschlossen und beschuldigt werden, Falschmeldungen zu verbreiten. Meldungen, nicht Gedanken, denn die Meldung ist wichtiger als die Realität. Wie in allen realen oder vorgetäuschten Notsituationen werden wir wiederum erleben, wie unwissende Menschen Philosophen verleumden und wie Schurken versuchen, von dem Unglück zu profitieren, das sie selbst verursacht haben. All dies ist bereits geschehen und wird auch weiterhin geschehen, doch die für die Wahrheit Zeugnis ablegen, werden dies unaufhörlich tun, denn niemand kann anstelle des Zeugen aussagen. Sehr gut, erinnert mich ja auch an Nietzsche, was er schrieb in seinen unzeitgemäßen Betrachtungen. Man sollte die Philosophen gleich lieber mal verfolgen, indem man sie ihnen so Lehrstühle gibt an den Unis, da schadet man eigentlich der Philosophie, weil das ist dann ja eine Verknöcherung, ein Nachbeten der Lehrsätze der alten Philosophen. Aber wie zeugt man neue Philosophen? Wie schafft man das, dass es neue Menschen gibt, die sich Gedanken machen über die gegenwärtige Zeit und die Gesellschaft, in der sie leben? Da meinte Nietzsche, ja, vielleicht wäre es hilfreicher, sogar von staatlicher Seite die Philosophen zu verfolgen, statt sie so zu fördern, weil ja dann im Untergrund könnte man vielleicht auch wieder revolutionärer denken. Ein sehr guter Gedanke hier, und hier muss ich nur eine kurze Pause einschieben und hier mein Setup ein bisschen verbessern, hier einen neuen Mate holen. Ja, Mate, darf ich eine neue Kraft geben, weil hier wirklich zum Ende kommen, wieder wenn es geht mit diesem Buch und mit diesem Thema. Das, ja. Also dann, bis gleich. Ja, dann kann es hier auch schon weitergehen, und ich habe hier hab hier noch kurz, bin hier daheim in meinem Elternhaus und habe kurz meine Mutter gesehen, und an dieser Stelle, falls sie zuhört, möchte ich das auch nur sagen, wie sehr ich dich liebe, Mama, und ja, diese Liebe ist natürlich auch zu den Eltern, aber natürlich hier sehr unterschiedliche Positionen in Bezug zu Corona. Und deshalb muss ich das alles auch einfach mal loswerden, weil ich will, wie gesagt, auch gar nicht mehr so viel darüber diskutieren, sondern hier das einfach mal loswerden. Und ja, diese Liebe, die kann man vielleicht auch nur so empfinden, wenn man sich das wirklich klar macht mit der Vergänglichkeit des Lebens, dass wir alle sterben müssen und dass es ja nachvollziehbar ist, Angst vor dem Tod zu haben, aber dass es dagegen kein wirkliches Heilmittel gibt. Die Religion ist ein falsches Heilmittel, eine Lüge. Und ja, auch solche Gesundheitsregierungspraktiken, wie wir sie jetzt sehen, helfen uns da nicht weiter, werden uns auch nicht näher an die Unsterblichkeit ranbringen, sondern ja, leiten uns zu so einer Mimosenhaftigkeit an, dass wir sagen, oh je, das ist aber ganz schlimm, da geht's um Tod oder Leben, da müssen wir hier wirklich aber sauber diskutieren, ja, aber nee, es ist auch sonst nicht sachlich, was in der politischen Diskussion stattfindet. Und hier natürlich auch nicht, aber das ist auch nicht überraschend, das ist auch kein Grund, sich aufzuregen. Nur halt diese Frage oder diese Bitte an meine Mutter, sich einfach weniger mit Politik zu beschäftigen, weil sie jetzt extrem viel da reingehört hat in diesen Drosten-Podcast. Okay, das ist sicher gut von Drosten, aber ich meine, wenn es eigentlich so interessiert mit der Politik, wie ich bei ihr das Gefühl hatte, ist jetzt nie so interessiert, dann auch hier bei der Epidemie nicht draufsetzen, sondern das ist wirklich ein neues Zeitalter der Politik, eine schlimmere Form der Politik, wie wir hier jetzt lesen, die Biosicherheit. Und es ist völlig okay, habe ich ja immer wieder betont und muss ich auch weitermachen, dass die meisten Menschen einfach unpolitisch sind und es sie gar nicht so interessiert, sie einfach so ihr Leben leben wollen und ihre Kinder großziehen wollen. Und das ist ja auch völlig richtig und wichtig so. Und nur für die kleine Minderheit, die so politisch denken möchte, die müssen wir Kommunisten natürlich gewinnen, um sie auch zu Revolutionären auszubilden. Aber nun lese ich hier mal weiter ein Interview von Agamben mit einer griechischen Zeitschrift. Aber der Interviewer redet hier immer ganz schön viel. Und ja, deshalb lasse ich das vielleicht ein bisschen weg und lese dann nur die Antworten von Agamben. Dann fangen wir hier gleich mal an. In einer Antwort von Agamben. Ja, er beschreibt ja also, wie wir vor noch das Paradigma des Sicherheitsstaates haben, klar mit den Terroranschlägen, die jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten so extrem im Fokus standen, als immer wieder Auslöser von politischen Entscheidungen. Genau. Jetzt aber statt Sicherheitsstaat geht es jetzt um Biosicherheit. Die Biosicherheit, das ist ein wesentlicher Punkt, ist effizienter und durchdringender als alle Regierungsformen, die wir aus der Geschichte kennen. Wie wir in Italien, aber auch in anderen Ländern beobachten konnten, sind die Bürgerinnen und Bürger angesichts einer gesundheitlichen Bedrohung offenbar bereit, Freiheitseinschränkungen widerspruchslos hinzunehmen, die sie in der Vergangenheit niemals geduldet hätten. Wir sehen uns mit der paradoxen Situation konfrontiert, dass die Einstellung jeder sozialen Beziehung und politischen Tätigkeit als vorbildhafte Form der Bürgerbeteiligung präsentiert wird. Ich möchte ein einziges aussagekräftiges Beispiel anführen, um die tiefgreifende Umwandlung aller demokratischen Paradigmen im Regime der Biosicherheit zu veranschaulichen. In der bürgerlichen Demokratie wurde allen Bürgerinnen und Bürgern ein Recht auf Gesundheit zugesprochen. Heute schlägt dieses Recht um in eine gesetzliche Verpflichtung zur Gesundheit, die es um jeden Preis zu erfüllen gilt. Und keiner scheint es zu bemerken. Wie hoch dieser Preis sein kann, ließ sich zuletzt an den unerhörten Notfallmaßnahmen ermessen, denen die Bevölkerung Folge leisten musste. Ja, jetzt überspringe ich hier die Frage und lese gleich die nächste Antwort von Agamben vor. Das Paradigma der Biosicherheit ist kein vorübergehendes Phänomen. Die Wirtschaft wird sich erholen. Sie hat ja ihre Tätigkeit bereits wieder aufgenommen. Die Ausgangsbeschränkungen werden größtenteils aufgehoben werden. Was bleiben wird, ist die soziale Distanzierung. Es scheint mir wichtig, über diesen seltsamen Ausdruck nachzudenken, der zeitgleich auf der ganzen Welt aufgetaucht ist, als wäre sein Eingang in unser Vokabular gleichsam vorbereitet gewesen. Man spricht auch nicht von physischer oder persönlicher Distanzierung, wie dies bei einer medizinischen Vorrichtung normal wäre, sondern eben von sozialer Distanzierung. Man könnte es nicht deutlicher formulieren. Es geht um ein neues Paradigma und Organisationsprinzip der Gesellschaft und somit um ein grundlegend politisches Dispositiv. Was ist aber eine Gesellschaft, die sich auf der Distanz gründet? Darf eine solche Gesellschaft noch als politisch gelten? Welche Beziehungen können zwischen Menschen entstehen, die einen Mindestabstand von einem Meter einhalten müssen und deren Gesichter von einer Maske verhüllt sind? Die Distanzierung konnte widerstandslos umgesetzt werden, weil sie irgendwie bereits da war. Die digitalen Geräte hatten uns seit geraumer Zeit an virtuelle Beziehungen gewöhnt. Epidemie und Technologie scheinen hier unlösbar miteinander verflochten zu sein. Gut, dann mache ich hier weiter und kürze die nächste Frage ein bisschen. Wie bewerten Sie die Rolle der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und insbesondere der Medizin in der aktuellen Krise? Welche Beziehung besteht derzeit zwischen Wissenschaft und Macht? Man darf nicht unterschätzen, welche entscheidende Funktion der Wissenschaft und der Medizin in der Entstehung des Paradigmas der Biosicherheit zukommt. Wie ich in meinem Artikel nahelegte, haben beide Disziplinen in diesem Konflikt nicht als strenge Wissenschaften, sondern als eine Art Religion agiert. Also Wissenschaft und Medizin, beide als eine Art Religion agiert, deren Gott das nackte Leben ist. Ivan Illich, der vielleicht scharfsinnigste Kritiker unserer Zeit, hat gezeigt, wie die zunehmende Medikalisierung der Körper die individuelle Körper- und Lebenserfahrung zutiefst verändert habe. Also ja, dass wir jetzt uns so sehr an Medikamente gewöhnt haben, das ganz normal ist, Medikamente zu nehmen. Für mich auch, wenn man schlechtes Kopf oder so, nehme ich Paracetamol, auch wenn man es vermeiden sollte. Eigentlich weiß ich durch meinen Bruder, der Krankenpfleger ist, dass da dann die Leber irgendwann kaputt ist nach einem Kilo Paracetamol, das man genommen hat, übers ganze Leben verteilt, sagt er, erst die Leber irgendwie durch. Also ja, das nimmt man viel zu einfach. Mal so eine Tablette, einfach weil es einem schlecht geht, aber eigentlich wird man es doch auch so noch aushalten. Oder vielleicht mit ein bisschen Gras, mit ein bisschen CBD oder THC könnte man das viel biologisch verträglicher lindern, solche Schmerzen. Ja. Aber das hier eine interessante Frage von Agamben. Wie wirkt sich das jetzt also aus, dass wir so angewiesen und auch gewöhnt an Medikamente sind, das als etwas ganz Normales sehen in unserem Leben, das gar nicht mehr so wegzudenken wäre? Ich komme mir ein bisschen leise vor immer heute, ich weiß nicht. Ich habe hier ein neues Mikrofon, ja, kann ich verraten, ein kleineres Rode-Mikrofon, auch Rode, ja, das ist diese Marke, der ich da vertraue. Aber jetzt gehen wir dieser Frage nach mit der Medikalisierung. Also Medialisierung ist auch klar, hatten wir vorher. Der Einzug der Smartphones in unser Leben, in unsere intimen Beziehungen. Aber Medikalisierung ist jetzt das Thema. Nur vor dem Hintergrund dieser Transformation wird es verständlich, wie die Menschen derart umfassende Beschränkungen akzeptieren konnten. Dies erklärt sich dadurch, dass jedes Individuum die Einheit seiner Lebenserfahrung, die immer zugleich körperlich und geistig ist, in eine bloß biologische Einheit einerseits und in ein affektives, kulturelles und politisches Leben andererseits aufgespalten hat. Eine solche Spaltung stellt zwar eine offensichtliche Abstraktion dar, aber diese Abstraktion ist äußerst wirkmächtig. Das Virus hat deutlich gezeigt, dass die Menschen an diese Abstraktion glauben und bereit sind, ihretwillen die normalen Lebensbedingungen, sozialen Beziehungen, politischen und religiösen Überzeugungen und sogar ihre Freundschaften und Lieben zu opfern. Also die Abstraktion ist das, was, glaube ich, Descartes, der Philosoph, der Französische, damals schon eingeführt hatte im 16. Jahrhundert. Die Spaltung zwischen Geist und Körper, da gibt es eine grundlegende Dualität, sagte er irgendwie, ja. Und das macht ja auch Sinn. Daran glauben wir heute. Aber müssten wir nicht eher zu dieser Einheit zurückkehren, zu einer Synthese finden und sagen, ja, okay, es ist natürlich so, ich bin ein geistiges Wesen. Hier im Podcast vor allem, da lebe ich so meine geistige Seite aus. Gleichzeitig bin ich natürlich auch auf dieses rein physische, physiologische angewiesen, ohne Nahrung, ohne mein Mate, hier wird es auch nicht gehen. Ja. Aber da lieber zu einer Synthese finden und sich trotzdem als einheitliches Lebewesen begreifen und nicht vielleicht so eine Dualität wie bei Descartes, weil sonst kriegt das so eine Schlagseite und wir glauben jetzt, da ist so eine große Bedrohung für unsere biologische Seite, da der müssen wir jetzt irgendwie alles unterordnen. Dann weiter im Text. Die Spaltung des Lebens ist also eine Abstraktion. Dennoch wurde sie von der Medizin verwirklicht, und zwar bereits Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Einführung von Wiederbelebungsapparaturen, die einen Körper in einem Zustand des vegetativen Lebens zu erhalten vermögen. Der Reanimationsraum mit seinen Geräten zur künstlichen Beatmung, zur Unterstützung des Kreislaufs und zur Stabilisierung der Körpertemperatur, die den menschlichen Körper auf unbestimmte Zeit in einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod halten, ist ein mysteriöser Bereich, der seine streng medizinischen Grenzen nicht überschreiten sollte. Während der Pandemie ist aber genau das Gegenteil geschehen. Der künstlich zwischen Leben und Tod schwebende Körper ist zum neuen politischen Paradigma geworden, an dem die Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten orientieren sollten. Die bedingungslose Aufrechterhaltung eines nackten, vom sozialen Leben künstlich abgespaltenen Lebens ist die eindrücklichste Tatsache des neuen von der Medizin als Religion errichteten Kults. Ja, das ist hier das wird jetzt so abgespalten, das nackte Leben, als habe das gar nichts mehr mit unserer Einheit, der Einheit unserer Person so zu tun, die immer auch kulturell, geistig und politisch ist. Und ja, diesen Einsatz habe ich nicht ganz verstanden. In der Schwebe zwischen Leben und Tod bezieht er sich da auf das Virus, also dieser zwischen Leben und Tod schwebende Körper, oder geht es um die Menschen, die so schwer erkrankt sind an Corona? Kann ich jetzt nicht ganz rauslesen. Aber auf jeden Fall auch interessant, diese Bemerkung von ihm von letztem Mal, dass nicht ganz zu fassen ist, was ist ein Virus eigentlich? Und ja, dann kommt die Frage, die sagt, ja, einige Kritiker werfen ihn vor, zu pessimistisch zu sein. Und dann, ja, welche Form des Widerstands sehen Sie in der aktuellen Situation? Dann geht es um Pessimismus und Optimismus. Und da kann ich auch einen Gruß an Luisa Neubauer schicken, weil ich ihr Buch mir gekauft habe und dann mal reingelesen habe. Aber ja, was mir da auffiel, sie bezeichnet sich als Possibilistin und meinte, das ist so der schmale Grat zwischen Optimismus und Pessimismus. Also mit der Klimakrise, klar, ist es schlimm, aber es ist ja trotzdem noch was möglich, aber wir dürfen auch nicht so hoffnungslos, so verblendet optimistisch sein. Ja, von dem her Possibilistin, aber das fand ich da schon ein bisschen albern, als ich es gelesen habe. Und hier sagt Agamben ja auch den Grund, warum das vielleicht ein bisschen albern klingt, weil Pessimismus und Optimismus psychologische Kategorien sind, die in einer politischen Analyse nichts verloren haben. Ja, so auch hier, um kurz den Bogen zur Klimabewegung zu schlagen, da ist vielleicht auch zu oft diese pessimistische Tendenz dann, aber gleichzeitig dieses optimistische, das gesagt wird, ja, aber es muss ja doch noch irgendwie geschafft werden können. Aber das sind eigentlich keine sinnvollen Begriffe für eine politische Diskussion. Genau, dann lese ich hier weiter. Diejenigen, die sich solcher Begriffe bedienen, stellen lediglich ihre Unfähigkeit zu denken unter Beweis. Simone Weil, die politischen, also Simone Weil ist eine Philosophin, die so in den 30er Jahren gelebt hat. Agamben, habe ich gesehen, hat seine Doktorarbeit oder Habilitationsschrift auch zum Teil über diese Philosophin gemacht. Simone Weil, also vielleicht eine Französin oder ich weiß nicht genau. Simone Weil, die beispielhafte Überlegung zur Transformation der politischen Kategorien in der Moderne anstellte, warnte in einer Reihe von Artikeln aus den 1930er Jahren vor all jenen, die angesichts des Aufstiegs des Faschismus in Europa sich mit leeren Erwartungen ereiferten und dabei Begriffe bemühten, die bedeutungslos geworden waren. Ich glaube, wir sollten uns ernsthaft fragen, ob viele Begriffe, die wir weiterhin benutzen, wie Demokratie, Legislativgewalt, Wahlen, Verfassung, nicht schon längst ihre ursprüngliche Bedeutung eingebüßt haben. Erst dann, wenn wir die neuen Formen des Despotismus, die die Demokratie nach und nach unterwandert haben, mit klarem Blick zu untersuchen vermögen, werden wir auch in der Lage sein, neue Formen des Widerstands zu benennen und zu entfalten. Ja, deshalb, als ich das auch so vorgelesen am Anfang, glaube ich, der letzten oder vorletzten Folge, mit so ein bisschen alberner, kindischer Stimme, hatte ich da von den Menschenrechten, Demokratie und Parlamentarismus vorgelesen, weil, ja, das ist halt so die Art und Weise, wie ich diese Begriffe sehe, als reine Hülsen, als reine Potemkinsche Dörfer. Und er sagt es hier sehr deutlich, diese Begriffe so weiter zu benutzen, als wäre alles in Ordnung, ist einfach verantwortungslos und zeugt von einer Blindheit für das, was eigentlich schon längst im Gange ist. Aber okay. Dann hier jetzt aber nochmal aus einer Antwort von Agamben aus diesem Interview. Das neue Paradigma der Biosicherheit, das sich heute vor unseren Augen entfaltet, markiert einen weiteren Schritt in dieser Entwicklung. Die Idee der Staatsbürgerschaft hat völlig neue Konturen erhalten und ist auf allen Ebenen zum passiven Gegenstand von Pflege, Überwachung und Misstrauen geworden. Die Pandemie hat zweifellos gezeigt, dass der Bürger auf das nackte biologische Dasein reduziert wird. Dies führt ihn so sehr in die Nähe des Flüchtlings, dass die zwei Figuren fast ununterscheidbar werden. Der Flüchtling hat sich gleichsam im Körper des Bürgers eingenistet. Es zeichnet sich somit ein neuer Bürgerkrieg ab, bei dem der Feind, genauso wie bei einer Viruserkrankung, im Körper selbst wohnt. Und wie so oft, wenn die Gegner einander zu ähnlich sind, wird der Bürgerkrieg besonders grausam und beharrlich ausgefochten. Also ja, hier ging es jetzt davor um den Flüchtling als neuen paradigmatischen Fall der Bürgerlichkeit, des Weltbürgers sozusagen, der Bürger, der von seinen Heimatwurzeln entfernt ist, auf der Flucht ist, sich da bewegen muss und dass das irgendwie das neue Paradigma ist, das die alte Idee der Staatsbürgerschaft ersetzt. Und auch der Flüchtling, genau, weil er halt auf das nackte Überleben reduziert ist, weil er alles erstmal zurücklässt, was er da zu Hause noch hatte, an Gütern, an Verwandten, Familienmitgliedern und sagt einfach, ich muss mein Leben so retten, irgendwie da durchkommen, einen gefährlichen Weg nach Europa machen. Und ja, dann, das ist halt auch schon diese Reduktion aufs nackte Leben, wie wir es jetzt in der Pandemie bei jedem Bürger beobachten. Jetzt aber, genau, geht es dann zum Schluss nur noch darum, ja, was ist aber, damit das Leute wie Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Alexander Lukaschenko sich auch kritisch über die Pandemie-Maßnahmen geäußert haben. Was soll man da machen? Ja, dann die Antwort von Agamben auf diese Frage, wie bewerten Sie diese Abneigung gegen restriktive Maßnahmen seitens eines Teils der internationalen Elite? An diesem Beispiel lässt sich ermessen, welche Verwirrung der Notstand in denjenigen stiftet, die in der aktuellen Lage besonders klar denken sollten. Es zeigt aber auch, dass das Links-Rechts-Schema seine ganze politische Bedeutung eingebüßt hat. Eine Wahrheit gilt unabhängig davon, ob sie von der Linken oder von der Rechten ausgesprochen wird. Behauptet ein Faschist, dass 2 plus 2 gleich 4 ist, ist dies noch kein Einwand gegen die Mathematik. Zuletzt sah sich in Deutschland eine linksextreme Bewegung, die den bezeichnenden Namen Demokratischer Widerstand trägt und zu Recht gegen die Verletzung der Freiheitsrechte protestierte, heftiger Medienkritik ausgesetzt, weil sie ihre Position in dieser Frage mit der extremen Rechten teilte. Der Spiegel, eines der Sprachrohre des herrschenden Systems, wollte meine Meinung dazu hören, da sich jene linksextreme Bewegung explizit auf mich berufen hatte und bat mich um ein Interview. Ich sagte, ich hätte nichts mit ihnen zu tun, fügte aber hinzu, dass sie aus meiner Sicht das Recht hatten, ihre Meinung kundzutun und dass die punktuelle Übereinstimmung mit der extremen Rechten die Gültigkeit ihrer Forderungen keineswegs entkräftete. Daraufhin hat der Spiegel-Journalist entsprechend den Gepflogenheiten jenes Magazins meine Antwort verkürzt wiedergegeben, indem er nur die erste Hälfte veröffentlichte. Es ist notwendig, die Gründe zu analysieren, warum die führenden Politiker, die Sie erwähnt haben, eine bestimmte Meinung vertreten. Anstatt den Wahrheitsgehalt einer an sich richtigen Meinung zu hinterfragen, sollten wir die Strategie untersuchen, in die sich diese Meinung einschreibt. Gut. Ja, ich glaube, ich bin schon ganz schön am Ende, ganz schön fertig hier. Und den Abschnitt über Verschwörungstheorien können wir uns vielleicht für wann anders aufhören, weil es da ja wirklich auch um dieses andere Thema geht. Auch sehr schön, Alcibiades wird da erwähnt, der Lebemann, der auch im Text von Platon das Gastmahl vorkommt, Alcibiades, ein einflussreicher Politiker damals im alten Athen, dass er auch natürlich an Verschwörungen beteiligt war oder eine Verschwörung gegen ihn dann schlussendlich zum Fall gebracht hat. Das ist sehr interessant, um einfach nochmal das einzuordnen, was ich meinte. Legitimes Verschwörungsdenken ist wichtig und wenn wir die Geschichte verstehen wollen, wenn wir da analysieren wollen, was vorgefallen ist, damals in der Antike, aber auch heute in der jüngeren Geschichte, dann brauchen wir Theorien, um dieser Praxis auf die Spur zu kommen, um zu verstehen, was ist da passiert. Praktisch in der Realität, dann brauchen wir eine Theorie und das wird ab und an auch mal eine Theorie über eine Verschwörung sein, weil Verschwörungen real sind und real täglich vorkommen und deshalb ist da das legitime Verschwörungsdenken gefragt. Ja, das kann ich mir aufheben und lese hier vielleicht nur noch diesen einen Teil vor, den ich schon mal vorgelesen hatte, der mich aber so beeindruckt hat, weil es um das Offene geht, dass alle Lebewesen das Offene bewohnen. Und ich, wo ich immer betone, wie schüchtern ich bin, will eigentlich auch nicht raus ins Offene. Ja, klar will ich mich auch so verstecken in meiner Innerlichkeit und sagen, nein, aber das ist mir zu gefährlich da draußen, da gesehen zu werden von den anderen. Und dann so, ja, missinterpretiert, missverstanden zu werden oder so, ja, was kann da passieren, wenn die sich lustig machen über mich und so weiter. Aber trotzdem sagt er hier, alle Lebewesen bewohnen das Offene und vor allem für die Menschen ist es besonders wichtig, ihr Gesicht zu zeigen. Genau. Dieses Kapitel hatte ich also schon vorgelesen am Ende von Folge 34, wo ich auch aus dem letzten Kapitel über die Angst und über Heidegger vorgelesen habe. Und das könnt ihr auch nochmal nachlesen und das mit Corona verbinden, weil ich damals hat mir noch die Kraft gefehlt, diesen Schritt zu machen. Aber es war auch richtig, da bei der Liebe zu bleiben. Und genau, jetzt kann ich es aber hier nochmal vorlesen. Ein gesichtsloses Land, 8. Oktober 2020. Das, was wir Gesicht nennen, eignet keinem Tier, sondern nur dem Menschen und drückt seinen Charakter aus. Cicero. Alle Lebewesen bewohnen das Offene. Sie zeigen sich einander und kommunizieren miteinander. Aber nur der Mensch hat ein Gesicht, nur für ihn wird sein Erscheinen und sich Mitteilen zu einer Grunderfahrung. Der Mensch allein macht aus dem Gesicht den Ort seiner eigenen Wahrheit. Das, was das Gesicht enthüllt und offenbart, lässt sich nicht in Worte fassen. Es kann nicht in diesem oder jenem bedeutsamen Satz formuliert werden. In seinem Gesicht setzt sich der Mensch selbst unbewusst aufs Spiel. Darin, noch bevor das Wort ausgesprochen wird, offenbart und drückt sich der Mensch aus. Das Gesicht bringt nicht nur den Gemütszustand des Einzelnen zum Ausdruck, sondern zunächst seine Offenheit, seine Fähigkeit, sich anderen Menschen zu zeigen, sich ihnen mitzuteilen. Aus diesem Grund ist das Gesicht der Ort der Politik. Wenn die Tiere keine politischen Wesen sind, dann nur deshalb, weil sie, die schon immer im Offenen leben, ihre Exponiertheit nicht als Problem wahrnehmen. Sie verweilen einfach darin, beschäftigen sich aber nicht damit. So kommt es auch, dass Tiere kein Interesse an Spiegeln, an Bildern als solchen haben. Der Mensch indes will sich erkennen und erkannt werden. Er will sich seines Eigenbildes bemächtigen, er sucht darin seine eigene Wahrheit. Dadurch verwandelt er das Offene in eine Welt, in das Feld, auf dem eine unablässige politische Dialektik stattfindet. Während die Menschen immer nur Informationen, diese oder jene bestimmte Sache einander mitteilen, dann gäbe es keine wirkliche Politik, sondern lediglich einen Austausch von Nachrichten. Da die Menschen aber einander vor allem ihre eigene Offenheit, ihr eigenes Mitteilungsvermögen signalisieren, stellt das Gesicht die Grundvoraussetzung der Politik dar, das, worin alles gründet, was die Menschen einander sagen oder geben können. Das Gesicht ist in diesem Sinne die wahre Stadt der Menschen, das politische Element schlechthin. Indem sie einander ins Gesicht sehen, erkennen die Menschen einander und entwickeln eine Leidenschaft füreinander. Sie nehmen Ähnlichkeit und Unterschiede, Abstand und Nähe wahr. Ein Land, das freiwillig auf sein eigenes Gesicht verzichtet, indem es die Gesichter seiner Bürgerinnen und Bürger allerorts mit Masken verhüllt, ist ein Land, das seine politische Dimension ausgelöscht hat. In diesem leeren Raum, Gegenstand einer beständigen, grenzenlosen Überwachung, bewegen sich voneinander isolierte Individuen, die den Anschluss zum unmittelbaren, sinnlichen Fundament ihrer Gemeinschaft verloren haben. Sie können nur noch ihre Botschaften an gesichtslose Namen richten. Ja. Gut, was mir da zu diesem Wort sinnlich nur einfällt, ist zu der Liebe, die verschiedenen Sichtweisen auf die Liebe. Jetzt bekomme ich das mit, natürlich durch eine südamerikanische Freundin. Ich glaube, das ist einfach das Gefühl, dass die Liebe dort auch so ein bisschen mehr auf eine kitschige Weise, aber auch auf eine sehr viel natürlichere Weise, sagen wir, sinnlichere Weise gesehen wird. Die Liebeslieder aus Südamerika, habe ich immer den Eindruck, sind ein bisschen, oder sind sehr viel, sagen wir mal, obszöner teilweise, sind einfach, ja, nicht so raffiniert wie europäische Liebeslieder und sind, da geht es einfach, ja, um diese Grunderfahrung, den anderen zu berühren, den anderen auszuziehen, irgendwie sowas kommt da häufig vor. Und dass man jetzt ja einfach sich so verlassen fühlt, während man vom anderen getrennt ist und sich das einfach nur herbeisehnt und die ganze Zeit an ihn denkt. Das sind da so die Themen, recht einfache Texte eigentlich, aber mir gefällt das und mir gefällt auch diese Kultur und diese Sicht auf die Liebe. Und ja, das wollte ich Ihnen nur nochmal hervorholen, weil dieses Wort auch so schön ist, sinnlich. Das sinnliche Fundament ist auch in der Liebe wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder da bespreche mit meiner Freundin. Was eigentlich die Bedeutung des Sex in einer Liebesbeziehung, das haben wir auch noch nicht ganz geklärt. Wie wichtig ist das? Aber schon wichtig, glaube ich. Aber Sex, nicht nur diese Form des wirklichen Geschlechtsverkehrs, sondern auch Zärtlichkeiten und Küsse, die man austauscht. Auch das, glaube ich, sind schon ein sehr wichtiges sinnliches Fundament einer Liebesbeziehung. Aber ja, auch für jedes Paar sicher anders. Jedes Paar hat da seine eigene Theorie der Liebe. Und damit kann ich euch hier entlassen und sagen, dass ich ja jetzt hier ganz gut zufrieden bin, auch wenn es nicht so angenehm war heute, sondern ich wirklich sage, ich muss zu meiner Berufung zurückkehren, über die Liebe zu reden oder auch über was anderes. Aber jedenfalls, die Gesundheit ist nicht so angenehm. Und ich weiß nicht, warum. Weil ich halt weiß, dass ich auch nicht so gesund lebe. Klar, hier immer so viel Mate trinken. So viel Koffein. Das ist mir meine Freundin sogar auch schon vorgeworfen. Sie kennt natürlich gar kein Mate, weil das nur in Argentinien, in Paraguay, im Süden von Brasilien so verbreitet ist, aber in Peru gar nicht bekannt. Sie wusste gar nicht, wie man es trinkt und hat dann hier so umgerührt, in meiner schönen Kalabasse, hat sie dann so umgerührt mit der Bombilla, mit dem Röhrchen, was natürlich eigentlich ein Fauxpas ist, aber das habe ich ihr dann schnell beigebracht, wie man richtig Mate trinkt. Und ja, genau dieses Ungesunde bei mir halt immer, dass ich hier auch das Gefühl habe, ich lebe ganz ungesund, aber vielleicht auch ganz gut, sich das so einzugestehen, auch gar nicht mehr so darauf zu schielen, immer zu sagen, ja, aber ich müsste eigentlich mal gesünder werden, ich müsste eigentlich mal so oder so. Nee, warum denn, wenn es so auch sich ganz gut anfühlt, das Tier doch auch seine Instinkte, weiß langsam, was ihm gut tut, was nicht so gut. Und ja, manche Sachen sind dann vielleicht ein bisschen exzessiv, wie mit dem Mate hier, könnte ich vielleicht ein bisschen reduzieren. Aber wozu auch hier immer den kleinsten gesundheitlichen Vorteil noch mitnehmen, wenn es doch erstmal um die Qualität des Lebens gehen muss, statt um das nackte Überleben. Und die Qualität ist auf jeden Fall für mich heute, dass ich meine Freundin wieder sehen kann, nachdem sie jetzt verreist, weil übers Wochenende, kann ich sie jetzt endlich in einer Stunde wieder abholen vom Bahnhof. Und das ist einfach die größte Lebensqualität für mich, ihr so in die Augen zu schauen, ohne dass sie eine Maske auf hat, wobei das auch schon erotisch sein kann, natürlich so eine Gesichtsverhüllung oder auch im Islam. Der Schleier kann natürlich auch eine erotische Komponente haben, wie eben Michael Lüders, das glaube man sagte, Michael Lüders, der Ostexperte. Aber ja, am besten doch ganz ohne Maske und sich einfach so sehen und berühren. Das glaube ich, ist dieses sinnliche Fundament und ist dieses Leben vor dem Tod, das wir noch heute genießen sollten und nicht so sehr an das reine Überleben, an die Verhinderung, das Aufschieben des Todes zu denken. Und mit diesen Worten kann ich mich dann hier verabschieden und sagen, es hat trotzdem auch Spaß gemacht bei diesem ernsten Thema. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Jetzt habe ich ja ganz schön vorgelegt mit 3 Folgen, die jetzt noch gar nicht veröffentlicht sind. Dann veröffentliche ich mal und schau mal, was da an Feedback kommt. Vielleicht jetzt ja doch nochmal der nächste Kommentar, nachdem der letzte schon etwa 20 Folgen her ist. Ja, mein Gott, was ist da los, Leute? Warum lasst ihr mich so allein? Aber okay. Dann sage ich gute Nacht und gutes Begehren. Tschüss.